Wenn man über den Glauben nachdenkt, kommt man schnell zu der Einsicht, eigentlich kann man gar nicht nichts glauben. Eigentlich kann man gar nicht nichts glauben. Auf irgendeine Art und Weise leben wir alle davon, dass wir gewisse Dinge einfach glauben. Oder nun gebrauche ich mal dieses andere Wort, dass wir gewissen Dingen vertrauen. Zum Beispiel, wenn die Ampel grün ist. Ich bin hierher gekommen, ich hatte 4 Ampeln und jedes Mal grün. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Keiner ist ausgestiegen bei grün, auf die Kreuzung gegangen, hat geguckt, ob sie wirklich frei ist. Warum eigentlich? Weil da Vertrauen war aus Erfahrung. Bei grün kann ich fahren, bei rot muss ich stoppen. Wir tun so viele Dinge im Vertrauen im Alltag, dass wir eigentlich uns dann gewöhnt hat. Wenn du vom Arzt eine Pille bekommen hast für irgendeine Krankheit, bringst du die ja auch nicht zu irgendeinem Labor und sagst, untersuchen Sie mal, ob das in Ordnung ist mit dieser Tablette, ob ich die wirklich nehmen kann. Nee, sie ist dir verordnet und du vertraust, dass der Arzt keinen Blödsinn gemacht hat und schluckt sie. Jeder von uns kann nur leben mit einem gewissen Grundvertrauen. Wo das fehlt, ist der Mensch nicht existenzfähig, wird er krank, wenn dieses Grundvertrauen nicht da ist in die Dinge. Dieses Vertrauen, dieses Grundvertrauen bezieht sich auch im religiösen Gebiet auf Gott. Und dieser Glaube an Gott, dieses Vertrauen zu Gott beginnt, so erzählt die Heilige Schrift, mit einer Überraschung. Immer beginnt der Glaube an Gott mit einer Überraschung. Davon erzählt der Anfänger und Vollender des Glaubens, so nennt sich Jesus selbst, Anfänger und Vollender des Glaubens, A und O, Alpha und Omega, Anfänger und Vollender des Glaubens, in mancherlei Weise und Gleichnissen, wie der Glaube mit einer Überraschung beginnt. Mit einer Geschichte, die so beginnt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, mit diesem Himmelbereich. Matthäus 13, Vers 44 heißt es so, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein, in seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte und kaufte den Acker. Überraschung. Nicht erwartet, mitten im Alltag passiert hier bei diesen Menschen etwas. Jesus wollte mit diesen Geschichten, dass der Glaube mit einer Überraschung beginnt, den besonderen Wert des Glaubens herausstellt. Die himmlische Wirklichkeit, die ganze Welt um Gott, die Sache mit dem Glauben ist immer verborgen, ist immer ein Schatz. Den kann ich nicht kaufen bei Edeka und Lidl oder bei Wresmann. Der liegt nicht auf der Straße, der ist nicht öffentlich. Glauben hat es sich immer sich etwas an, dass er vergraben, verborgen ist. Wir sprechen ja auch als Theologen vom Theos Absconditus, von dem verborgenen Gott, der nicht überall sichtbar ist, den man suchen muss mit aller Kraft. Also der Glaube, die himmlische Welt, Himmelreich, wie Jesus sagt, ist irgendwie was Verborgenes. Und an einem ganz normalen Werktag, sagt Jesus, stoße ich auf diesen Schatz. Wie dieser Mann, der zur Arbeit ging und pflügte und patsch, da hat er diesen Schatz gefunden. Da lässt Gott etwas einem zufallen. Man meint, es ist ein Zufall. Aber es ist gar kein Zufall, sondern alles schon präzise vom Heiligen Geist gelenkt und der jetzt hochaktiv ist, auch in diesem Raum, und der ein Ziel hat, dass du zum Glauben kommst und dein Glaube gestärkt wird. Du bist nicht zufällig heute Abend hier. Mitten im Pflügen der alltäglichen Dinge, wie in unserem biblischen Beispiel aus Matthäus 13, stoßen wir plötzlich auf diesen Schatz. Die Wirklichkeit Gottes ist zunächst verborgen und dann erleben wir was. Also Glauben als eine überraschende Erfahrung. Nicht, Nicht so, jetzt plane ich mal, okay, ich werde jetzt auch mal gläubig. Jetzt stelle ich mich mal hin, zack, jetzt glaube ich. Funktioniert nicht. Sondern Glauben ist immer ein Stückchen überraschende Erfahrung. Nicht geplant, nicht gewollt. Es passiert. Kleines oder Großes, mitten im Alltag. Und auf einmal spüre ich, da ist was anderes. Da ist was anderes, was ich noch gar nicht so kenne. Und es macht mir Appetit, es mehr zu erforschen, mehr zu entdecken. Es geht beim Glauben ja immer um Vertrauen. Das ist das Urwort. Darum kann ich nicht sagen, ich glaube an Gott. Ich kann ja auch nicht sagen, ich vertraue an Gott. Grammatisch geht das gar nicht. Darum kann ich auch nicht sagen, ich glaube Gott. Das klingt irgendwie blödsinnig. Sondern Glauben heißt Vertrauen. Und mit diesem Vertrauen haben wir es nicht leicht. Im Laufe deines Lebens, bei mir war das wenigstens so, hat sich durch Enttäuschung, durch Krankheit, durch persönliche Niederlagen, vielleicht auch durch Schuld, durch mancherlei Dinge, so eine Art, wie sagt man auf Plattdeutsch, Stickelwier, Stacheldraht ums Herz gelegt. Das ist der Stacheldraht des Misstrauens. Man ist vorsichtig geworden, wenn es um Vertrauen geht. Nee, 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 mit mir nicht nochmal. Ich habe gelernt, gebranntes Kind scheut das Feuer. Also das Vertrauen ins Leben wird immer wieder erschüttert und allmählich werde ich schon misstrauisch. Und dann kommt da einer her und sagt, Gott hat dich lieb. Dann kommt der Stacheldraht des Herzens wieder. Naja, ob das stimmt dann mit diesem Gott. Und Gott weiß, dass in unserem Herzen genau das Gegenteil von Vertrauen und Glauben ist, nämlich Misstrauen. Das ist nur nicht schlimm, aber das ist faktisch unser Alltag, dass Gott das genau weiß, dass so ein Stacheldraht um unser Herz ist, wo wir vorsichtig sind durch die Erfahrung des bisherigen Lebens. Gott versteht das total. Und darum schickt er seinen Sohn Jesus auf diese Erde und sagt, Jesus, du kriegst von mir einen Auftrag. Tue alles, dass die Menschen mir vertrauen. Glaube an Gott und glaube an mich, sagt Jesus das in mehreren Sätzen. Tu alles, Jesus, dass die Menschen dieses Misstrauen aufgeben, auch das Misstrauen mir gegenüber, mit mir gegenüber dem Vater. Und dann beginnt Jesus zu kämpfen, zu heilen, zu predigen, kümmert sich um jeden einzelnen Menschen, damit das geschafft wird, dieses Vertrauen zu Gott, dass man dann irgendwann dahin kommt und das Vaterunser ehrlich betet und sagt, Vater, mein Vater. Denn die dürfen alle zu Gott, den Vater, beten und sagen, die Kinder Gottes sind durch das Vertrauen und Glauben an Jesus. Also dahin will uns Jesus führen, zu einem total vertrauensvolles Verhältnis zu Gott, dem Vater. Das ist sein Job. Und das ist meine Aufgabe an jedem Abend, dass du und ich das mehr und mehr lernen, dieses innige Verhältnis zu Gott, diese direkte Beziehung. Diese vertrauensvolle Beziehung, wie gesagt, Glauben genannt, ist nicht eine Beziehung übermittelt, sagen wir mal so. Ich nehme mal das Beispiel der katholischen Kirche. Sie hat das ja so, diese Beziehung zu Gott geht über die Sakramente. Nicht? Das Sakrament, das sind die heilstiftenden Dinge, die mich irgendwie in Beziehung zu Gott bringen. Katholischer Freund von mir, Priester, sagte Klaus, ihr als Freikirchler habt es ja schwer, ihr müsst persönlich glauben. Bei uns in der katholischen Kirche erledigt das der Priester. Der glaubt für die anderen, aber bei euch muss man ja selbst glauben. Ich sage, ja, bei uns ist das so. Bitte nicht, dass ich da die katholische Kirche jetzt absolut kritisiere. Aber ich will es mal deutlich machen, dass Gott immer eine direkte Beziehung haben will. Auch nicht eine Beziehung durch Gebotehaltung, durch menschliche Leistung oder eine Beziehung erstmal über Maria oder durch irgendetwas, sondern direkt. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Jesus will also dieses Vertrauen, was durch mancherlei Verletzung in unser Herz gekommen ist, das Misstrauen, Hinschaffen zum Vertrauen. Und wie er das gemacht hat und wie er das bis heute macht, will ich erzählen an einer biblischen Geschichte, die ihr bestimmt kennt. Lukas 5, 1 bis 12 steht sie und ihr werdet sofort merken, um welche Sache das geht. Es begab sich aber, ich lese es, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dann stand er am See Genezareth, Jesus. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Neste. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, mit ihm ein wenig vom Land wegzufahren, damit er besser übers Wasser predigen kann. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, er nennt ihn schon Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin. So beginnt immer Glauben, auf dein Wort hin, will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen die Netze ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote so voll, dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen, der muss wohl mit an Bord gewesen sein, und sprach, Herr, geh weg von mir. Also Jesus, Petrus, bitte den Herrn Jesus schon mal übers Wasser ans Ufer zu gehen, da ich schon glaube, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Sohn des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Soweit die biblische Geschichte. Jesus predigt. Viele hören zu, nur einer nicht. Der ist müde, enttäuscht, sauer. Petrus, er hatte eine miserable Nacht hinter sich. Er war ausgestiegen und wusch seine Netze. Er hatte nichts gefangen. Vergeblich gearbeitet, vergeblich sich bemüht. Alles war umsonst. Petrus war im tiefsten Sinne frustriert. Das lateinische Wort frustrare bedeutet sich vergeblich abmühen. Sich vergeblich abmühen, das lateinische Wort heißt Frustration. Arbeiten, schuften, leben. Und auf einmal sagt man, und es kommt nichts heraus aus meinem Leben. Die ganze Nacht geschuftet und was übrig blieb, ein leeres Netz. Nichts im Netz, leere Maschen. Es war alles umsonst. Einer hatte gekämpft, gearbeitet, gehofft und doch leere Netze. Nichts gefangen, vergeblich. Man strengt sich an und erreicht nichts. Geht es dir auch manchmal so? Frustrare? Man betet für seine Kinder und doch nehmen sie allmählich Drogen. Man setzt sich auf der Arbeit ein und man steigt die Karriereleiter nicht hoch, sondern da kommt eine Jüngere, die macht das auf einmal. Man setzt sich irgendwo ein, schickt sein ganzes Herz rein, strengt sich an und das Netz bleibt leer. Frustration. Alles umsonst, vergeblich. Wenn du in einer solchen Situation warst oder bist, bist du ein besonderer Fall für Jesus. Nämlich auf solche Leute geht Jesus gerne zu. Dann bist du ein besonderer Kandidat, den Jesus heute Abend sucht, wo du sagst, Mann, mein Leben ist auch so, leere Netze. Denn die Geschichte geht so weit. Da trat Jesus auf Petrus zu und bat ihn, ob er sein Boot haben könnte. Der Sohn Gottes, Jesus, König aller Könige, Herrscher aller Herrscher, der kommt jetzt auf einen Menschen zu. Nun bin ich nicht Jesus, jetzt stelle ich mir mal vor, jetzt komme ich mal auf dich.
Was denn? Das ist ein Schreck.
Okay, mach noch.
Ja, das ist jetzt genau.
aber das ist so typisch. Wenn da jemand auf einen zukommt, den man auch vielleicht gar nicht so kennt, und man ist so nicht näher gewohnt, man liebt doch die Distanz eher so, ja, von Ferne, ja, aber nun kommt Jesus, Gott, auf einen Menschen zu. Und wisst ihr, wie er kommt? Er bittet. Er bat, steht dort. Er bittet. Er sagt, bitte, bitte, kann ich mal dein Boot haben? Also Jesus, du bist ja vielleicht ein Sohn Gottes. Er macht so, papp, und dann kommt vom Parkenburg eine Luxusvilla runter. Das kann er machen. Legionen Engel hätte er holen können. Eine ganze Flotte von Booten. Was macht er? Wir haben einen höflichen Gott. Er sagt, bitte. Ganz, ganz später wird das nochmal genannt von Jesus in der Johannesoffenbarung. Siehe, ich stehe vor der Tür und mache was? Wir haben einen Gott, der anklopft. Der nicht mit Gewalt ins Leben drängt, der die Tür eintritt und sagt, oh, da komm mal her, ich muss mit dir reden, wa? Sonst kommst du in die Hölle, wenn du nicht glaubst. Pass auf!
Das macht er auch.
Ja, so wird das ja manchmal verkündigt, nicht? Furchtbar! Wir haben einen Jesus, der anklopft und bitte, kann ich mal dein Boot haben? Jesus geht auf einen frustrierten, auf einen enttäuschten Menschen zu. Jesus macht den Anfang im Glauben. Unser Thema, wie beginnt Glauben? Jesus beginnt immer. Jesus macht den ersten Schritt. Glauben ist immer Reaktion auf die Aktion Gottes. Erst handelt Gott, dann antwortet der Mensch. Nicht, jetzt nehme ich mir das vor zu glauben und dann wollen wir mal sehen, wo wir hinkommen. Das klappt nicht. Vertrauen zu Gott ist Reaktion auf die Aktion Gottes. Jesus hat einen Plan. Von dem weiß der Petrus noch nicht. Aber Jesus weiß, der Petrus muss mich persönlich erfahren. Da trat Jesus auf Petrus zu. Glaube beginnt damit, dass Gott in Aktion kommt, dass Jesus den ersten Schritt macht. Also Glaube ist nicht menschliche Leistung. Das Christentum ist keine Religion. Religion bedeutet, ich muss die Gebote halten, ich muss dahin pilgern, ich muss das tun, ich muss auf die Leiter hochkrabbeln und mich anstrengen, ich muss ein anständiger Mensch werden, um Gott zu finden. Das ist Leistung. Und das lehnt der christliche Glauben total ab. Total. Ist es keine Leistung, die du zu bringen musst. Gar nichts musst du bringen. Zunächst einmal, nichts habe ich zu bringen, heißt es in einem Lied. Alles Herr bist du. Glauben ist nicht ein menschliches Werk, keine Entscheidung meines Willens, keine eigene Leistung. Glaube beginnt immer mit Offenbarung. Jemand stellt sich vor und dieser jemand ist Jesus, der durch den Heiligen Geist anklopft, überraschend. Vielleicht an einem dieser Abend oder morgen an irgendeinem Alltag oder irgendwie entdeckst du diesen Schatz. Da ist was. Da trat Jesus auf Petrus zu. Jesus, der Sohn Gottes, kommt einem Menschen sehr nahe. Ob ihm das angenehm ist, dem Petrus? Gott ganz nahe? Ich habe das manchmal erlebt, ob die Menschen das überhaupt wollen. Es heißt in einer Jahreslosung, Gott dir nahe zu sein, ist man alles Glück. Ist man alles Glück, dir nahe zu sein. Gott kommt einem Menschen, Jesus kommt einem Menschen sehr nahe. Ob er das überhaupt will, ist für viele Menschen das nicht bedrohlich? So ein ganz persönlicher Gott, so ein Gott über den Galaxien, so ein S, so ein philosophisches Irgendjemand, so ein, ja, Gott ist ein höheres Wesen, ja, eine Taube am Dach ist auch ein höheres Wesen, was soll das denn? Man kriegt ja so Dinge, nicht? Also in dem allen ist irgendwo wieder dieses Misstrauen, dieser Stacheldraht im Herzen des Menschen. Also Gott so ganz nah, lieber ein bisschen weg, lieber Gott. Und Jesus weiß das. Dass Glauben nicht so einfach ist und zack, ich glaube, dieses Misstrauen ist da. Leeres Netz. Gott ganz nahe. Ist es nicht besser, Gott bleibt irgendwo weit weg, so unbekannt, so als Prinzip über allem thronend, so unbekannt, so unansprechbar, so weit weg, aber doch nicht so persönlich? Was passiert denn eigentlich, wenn Gott ganz nahe kommt, wenn Jesus ganz nahe kommt? Was passierte denn damals? Das ist eine merkwürdige Geschichte. Eine ganz merkwürdige Geschichte ist das. Als Jesus den Petrus bat, leihst du mir mal dein Boot, er hätte sich ja nehmen können. Mit dem Esel hat er das mal gemacht. Er hat seine Jünger hingeschickt zu dem Dorf da, um Abendmahl vorzubereiten und seinen Einritt in Jerusalem. Geht ins Dorf und holt einen Esel. Und wenn der fragt, der Besitzer, ja, hör mal, jetzt klaut er meinen Esel. Und sollen die Jünger nur sagen, der Herr braucht den Esel. Man so eine kleine Geschichte über Esel und Brauchen. Ja, also ich mache es nicht gerne Krankenhausseelsorge. Oh, das fällt mir immer schwer, so ins Krankenhausbett zu gehen. Nicht? Und wenn die da dann liegen, sagt jemand, hör mal, nun werd gesund und komm wieder los. Reich Gottes, wir müssen arbeiten, lieg hier nicht so rum. Also da bin ich nicht so gut drin. Und besuchte ich mal wieder in einem Krankenhaus einen sogenannten eingebildeten Krankheiten. Der hatte alle Krankheiten, ne? Ein Hypochonder, das ist ja auch eine Krankheit. Der hat alle Krankheiten. Oh, Klaus, was ich nicht alles habe. Ich sage, jo. Sagte ich, jo, du hast auch wirklich alles, ne? Und dann sagt aber, bete mal, der Herr braucht mich. Was? Ja, bete, Klaus, ich weiß, der Herr braucht mich. Und dann habe ich ihm jetzt erzählt, die einzige Geschichte, die ich weiß von irgendetwas, was der Herr braucht, war ein Esel. Das ist das Einzige, was ich weiß. Er hat mich nie mehr gefragt, dass ich für ihn bete. Also eine kleine Anekdote aus meinem Dienst. Es gibt so viel zu lachen, ich kann euch Geschichten erzählen. Naja, Jesus kommt Petrus nahe. Und wie ist das denn eigentlich, der nahe Gott, Jesus ganz nah? Ich denke nochmal über das Boot nach. Das Boot von dem Petrus, das war sein Leben, das war sein Wohnzimmer, seine Küche, sein Schlafzimmer, das war seine Existenz, da war er zu Hause. Das war sein Leben. Und wenn Jesus sagt, darf ich mal dein Boot haben, dann bedeutet das nichts anderes, leiste mir mal für eine Stunde dein Leben, darf ich mal in dein Leben hineinkommen, darf ich da mal hineintreten, machst du mal einen Versuch mit mir. Das ist so wichtig. Jesus erlaubt eine Testphase. Probier es mal mit mir. Darf ich mal ein Boot haben? Jo. Und ich weiß nicht, der Petrus hat wohl gesagt, was bleibt mir denn über? Ne? Ja. Und nun rudern die beiden so raus. Vorne sitzt Jesus, er sitzt dort und hinter ihm sitzt der Petrus. Der musste die ganze Zeit die Predigt zuhören, ne? Der musste den ja ein bisschen rausrudern wegen der Akustik. So, das Wasser trägt das Wort besser. Das wusste Jesus. Und hat er zur Menge gepredigt. Und dann ist er fertig. Und hinter ihm sitzt ja der Petrus. Und jetzt passiert etwas. Das geht mir ganz nahe. Jetzt dreht er sich um. Ich sage das ein bisschen lauter, das könnt ihr nicht hören. Du, Petrus, jetzt zu dir. Hast keine Fische gefangen, ne? Komm, fahr doch mal raus. Was? Der weiß das. Der weiß das, wie es mir geht. Die haben dich noch gar nicht vorher gekannt. Und dann kümmert sich der Sohn Gottes um die kleinen Fische eines kleinen Fischers. Das ist so viel Hoffnung für Klaus Meier. Ach Jesus, dann habe ich ja auch eine Chance. Jesus weiß also um deine leeren Netze, um dieses Frustriertsein, um all die Schwierigkeiten, die du hast. Und sagt, hör mal, machen wir mal einen Versuch und ändern das. Wunderbar. Jesus dreht sich um. Fahr noch mal raus. Jesus fokussiert sich auf einen Menschen und seine Not. Das geht mir immer nahe, diese Gnade Gottes. Und Antwort von Petrus, kommt die Stacheldraht wieder, ne? Herr, falls du das auch noch nicht weißt, ich habe die ganze Nacht mal Loch mit meinen Kollegen, die da zuschauen. Ich habe die ganze Nacht malocht, gerackert. Ich habe alles richtig gemacht, wie immer. Nachts und an der gewissen Stelle, ich weiß doch, wo die Fische stehen. Ich bin ja hier zu Hause. Aber diesmal war nichts. Ist es nicht interessant, dass vielleicht Gott das leere Netz gefügt hat? Könnte es sein, dass just dieser Petrus, um Jesus kennenzulernen in seiner Liebe, Gott, der Allmächtige, den Fischen gesagt hat im Segelnetz, hör mal, schwimmt mal zum Osten, ich habe aber was vor mit euch, nicht? Heute Nacht, Gott ist ja auch Herr über die Schöpfung, und der Hecht ging dann weg, oh, komm mal alle weg hier, Jesus ist da und hat was vor, ne? Ja, so war das bestimmt. Und Petrus antwortet, Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Da ist wieder sehr vorsichtig und sehr bescheiden und demütig. Er sagt nicht sofort, nein, fahr mal raus, sagt Jesus, und sagt, nee, sondern man nennt das eine indirekte Rede in der Psychologie. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Hörst du mein Nein, Jesus? Und dann sagt er, aber auf dein Wort hin. Da passiert was mit diesem Petrus. Er vertraut jetzt dem, was Jesus sagt. Er hätte ja auch sagen können, also Jesus, ich habe ja schon manches von dir gehört und jetzt soll ich nochmal rausfahren. Weißt du, ich kenne einen guten Fischladen, da gehen wir hin, du hast ein bisschen Knete in der Tasche oder du kannst das alles, wir kaufen ein paar Kilo und dann ist das nicht so peinlich. Die anderen gucken jetzt. Jetzt soll ich nochmal rausfahren, am helllichten Tag und zu einer Stelle. Jesus, du bist Zimmermann, glaube ich, oder? Oder Sohn vom Zimmermann von Josef. Und du hast doch wirklich, Jesus, so. Auf dein Wort hin. Das geschieht oft in der Heiligen Schrift. Auf dein Wort hin. Auf dein Wort, nicht auf eines Menschenwort. Und darum ist es so wichtig, dass ihr mein Wort, Menschenwort, als ein Wort Gottes hört. Wenn das nicht passiert, passiert gar nichts. Wenn was aus meinem Mund herauskommt, ihr plötzlich merkt, oh, jetzt redet ein anderer. Auf dein Wort hin, nicht auf Meyers Wort hin. Seid vorsichtig vor diesen Dingen. Davon halte ich gar nichts. Auf dein Wort hin. Nun beginnt Vertrauen. Vertrauen, der sich jetzt in Aktivität zeigt. Auf dein Wort hin, Jesus. Lass uns zum Ufer ruhen und zum Fischladen gehen. Nein, er rudert jetzt genau die Richtung raus. Zack. Und jeder Ruderschlag ist ein Zeichen seines Vertrauens. Auf dein Wort hin. Das heißt, der Glaube wird immer handlungsorientierter Glaube. Ein Glaube, der nicht zu einer Tat führt, zu einem Werk führt, zu einem Geschehen führt, ist gar kein Vertrauen auf Gott. Ich kann sagen, lieber Gott, ich vertraue dir. Und nur und, da geht jemand im Gebirge spazieren. Und er passt nicht auf und pow, unter ihm eine 300 Meter tiefe Schlucht und er hält sich gerade noch an so einer Wurzel vom Baum fest. Da schwebt er nun zwischen Himmel und, ich weiß nicht, ob da unten Hölle ist, aber zwischen Himmel und Erde. Und in seiner Not beginnt er zu Gott zu rufen, Gott im Himmel, hilf mir! Und Gott sagt, natürlich helfe ich dir, was willst du denn? Ja, hilf mir! Und Gott sagt, ich helfe dir gerne, aber ich habe vorher ein paar Fragen. Was denn für Fragen? Glaubst du, dass ich Himmel und Erde geschaffen? Natürlich, natürlich, lieber Gott. Gott geht mit ihm das ganze Alte Testament zu, der Arm wird schon schwer, wird ganz schwer. Ich glaube, er kommt zum Neuen Testament. Glaubst du an Jesus? Na, ja, irgendwie ja. Glaubst du, dass er in Bethlehem geboren ist? Natürlich, glaube ich alles. Habe ich im Konfirmationsunterricht gelernt. Und übers Kreuz redet er, glaubt er alles. Ja, lieber Gott, nun hilf mir. Er kommt zu den paulinischen Briefen und er fängt schon an zu zittern an. Kommt zu Johannes Offenbarung. Ich glaube das alles. Dann sagt Gott, wenn du das glaubst, lass los. Handlungsorientierter Glaube. Ich kann das apostolische Glaubensbekenntnis beten. Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter. Steht ja im Gesangbuch, man nennt das apostolische Glaubensbekenntnis. Und nichts passiert in meinem Leben. Glauben muss immer zum Rudern werden. Jakobusbrief sagt, der Glaube ohne Werke ist Death, tot. Hat man einen Totenglauben. An den Früchten werdet ihr ihn kennen. Und diese Frucht des Petrus ist... Biu, biu, biu. Und er rudert los. Das passiert oft. Als Jesus einmal 10 Aussätzige, das war viel schlimmer als Coronavirus, das war raus aus der Gesellschaft, die Hände verkrüppelten, starben ab, die Füße verkrüppelten, die Nasen verkrüppelten, Krankheit zum Tode. Und die sehen Jesus und fangen an zu schreien, hilf uns, erbarme dich. Und Jesus macht keine Fernheilung, seid gesund, kann er ja, macht er nicht. Sondern er sagt, zeigt euch den Priestern. Die Priester durften attestieren, nur die durften attestieren, wenn jemand vom Aussatz geheilt war. Man konnte zurück in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft. Und die 10 laufen los und nun steht in dieser Geschichte wieder mein kleines Web. Während sie liefen, wurden sie gesund. Immer mehr, immer mehr. Das heißt, Glaube ist ein Prozess, eine Tat. So erleben wir Jesus und so war das bei Petrus. Praktischer Glaube, er rudert los. Der Glaube geht weiter. Und er wirft seine Netze zu der Seite aus und macht den Fang seines Lebens, nämlich Jesus. Natürlich auch 2 Boote voll. Und die anderen Genossen sahen das. Interessante Geschichte. Seine Freunde, die ruderten so mit, mal sehen, was da zu löppt. Ne? Das ist bei den sogenannten Beibooten auch so. Auch diese Gemeinde hat so etliche Beiboote, so Menschen in der Nähe, die luren so ein bisschen, mal sehen, was da zu löppt. Oh, ne? Ja, das ist aber nicht schlimm. Das ist normal. So erstmal gucken, wie da zu löppt. Oh, ne? Ob das wirklich sich lohnt, zu dieser Gemeinde zu kommen. Sie machten einen großen Fang. Jesus kommt heute Abend auf dich zu und bittet, kann ich dein Boot haben? Vielleicht wickelst du ein bisschen das Misstrauen um deinen Herzen weg und sagst, jo, eine Probefahrt, das geht. Ich fuhr mal zu einer Evangelisation, Elisabeth Fehn. Dann fuhr ich durch den Emstunnel und da hatte ich noch ein anderes Auto. Da war hinten Gabstand drauf, Garmisch-Partenkirchen. Da kam ich ja her und man braucht heute die Nummernschilder nicht mehr wechseln. Man kann sie behalten. Ich hatte das noch. Und ich fuhr so in den Tunnel, auf einmal überholt mich so Polizei. Ja. 2 nette junge Damen waren das, Polizistin, so mooi. Naja, Bogen vor mir hin und dann kam so eine rote Schrift, bitte folgen. Ich sag, hier, ich muss zur Evangelisation, ich gebe Gas. Nee, das ging nicht. Ich musste mit, hinterm Emstunnel musste ich mit raus, da war so eine Polizeistation, nicht? Sie klopften an, ich machte auf, Fahrzeugpapiere, bitte. Ja, hier und hier. Und dann fragten sie, wohin sind Sie denn unterwegs? Ja, ich bin von Wiener nach Elisabeth Fehn, da predige ich heute Abend über Jesus zur Evangelisation. Und die Polizistin, sie glaubte mir das nicht. Sie haute ab, ging in irgendein Büro, schmiss den Computer an, kam mit Kraftfahrzeugschein und Führerschein wieder und sagte, entschuldigen, Herr Meier, wir wünschen Ihnen gute Fahrt. Und wo fahren Sie noch mal hin? Was machen Sie? Habe ich Ihnen noch mal erklärt. Das heißt, dieses folgen Sie mir bitte, ich musste gehorchen. Wer beginnt zu glauben, wer Jesus in sein Boot nimmt, der steht am Anfang des Glaubens. Nun passiert das, was die Bibel Jüngerschaft nennt. Ich gebe 2 große Sätze in dem Heiligen Buch. Komm zu Jesus und bleib bei Jesus. Bekehrung heißt, komm zu Jesus. Der erste Schritt. Aber dann heißt es, ein Leben lang, wer beharrt bis ans Ende, wird selig. Bleib bei Jesus. Das ist die Jüngerschaft, die Nachfolge. Und diese Nachfolge sieht so aus. Petrus, ich habe eine Aufgabe. Von nun an sollst du Menschenfischer werden. Das war seine Berufung dann. Das ist auch ein Stück meines Lebens geworden. Wer Jesus in seinem Boot lässt, erlebt auch eine Berufung zu einem Dienst. Nicht unbedingt zum Evangelisten, aber vielleicht zum Hausmeister, zum Jungscherleiter, zum Parkplatzeinweiser. Jesus beruft dich zur Tat, dass du etwas tust, dass du dich von Jesus gebrauchen lässt, dich in deine Gemeinde hineinstellst und sagst, Jesus, gebrauche mein Leben zu den Sachen, die du haben willst, nicht die ich mir ausgedacht habe. Zum Menschenfischer, vielleicht wärst du ja einer. Jesus hat gesagt, ich will dich zum Menschenfischer machen. Viele Christen bemühen sich intensiv, andere zum Glauben zu führen, es klappt nicht. Vielleicht betest du mal, mach mich zum Menschenfischer. Denn Bekehrung ist Chefsache, nicht Menschensache. Jesus will dich zur Menschenfischerin und zum Menschenfischer machen. Wenn du das vom ehrlichen Herzen vielleicht auch mal auf Knien betest, mach mich zum Menschenfischer, pass mal auf, was passiert. Wie beginnt Glauben? Ich habe mich bemüht, es ein wenig zu erklären. Nach dem Lied, was wir nun singen, rufe ich wieder zur Entscheidung auf. Ich sage sie jetzt mal, wer will vielleicht zum ersten Mal öffentlich sagen, ja, ich will Jesus mein Brot geben, mein Leben geben. Ich bin dabei, ich mache eine Probefahrt. Zweitens, ich lade auch die nach vorne zu kommen, die neu mit Jesus anfangen wollen. Sag, ja, bei mir ist so ein bisschen lau geworden, ich will neu für Jesus brennen. Die dritte Einladung ist, wer möchte in die Gemeinschaft des Glaubens? Du bist nicht alleine im Glauben. Jesus hat dafür gesorgt, für ein bestes Unternehmen Gottes auf dieser Erde, das ist seine Gemeinde hier am Ort und Gott hat viele Gemeinden und du sollst zu einer Gemeinde gehören, das geschieht durch Glaube und Taufe, wer möchte sich taufen lassen? Und die vierte, wer dein leeres Netz ist frustriert und müde und sagt, ich brauche Gebet und wenn du eine oder einer davon bist, komm nach vorne, du sollst nicht sagen, ich werde für dich beten. Aber zunächst noch ein Lied.